Du weißt nie, was du nicht weißt. Wie du mit diesem Problem in der IT-Sicherheit umgehst, erklären wir dir in der heutigen Folge. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Es ist mal wieder Zeit für eine interne Folge. Und da möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, dass wir uns nochmal vorstellen. Mein Name ist Roland Römer von der HTH. Ich bin kaufmännischer Leiter in diesem wunderschönen IT-Systemhaus und Podcast-Host. Und ich habe heute den Dirk wieder bei mir sitzen.
Genau, ich bin der Dirk Hölzer und ich bin bei uns zuständig für Innovation, Produktentwicklung und den ganzen heißen Scheiß.
Sehr gut. Das heißt, du solltest immer up-to-date sein.
Ich versuch's. Das ist nicht einfach.
Aber wenn hier eine up-to-date
Welt,
ist,
genau,
dann bist du dann ganz heißer Kandidat.
Natürlich, für. Natürlich. Gut.
Ja, Thema heute ist so ein bisschen, was weiß man über sein Netzwerk und was wissen andere Leute über das Netzwerk und insbesondere, wie nutzen das die Bösen aus?
Erschreckenderweise wissen die anderen meistens mehr.
Ja. Das ist immer so das Thema Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung.
Genau.
Ja, da sind wir wieder beim Administrator, der wahrscheinlich gerade in einem Projekt drin ist und vielleicht gar nicht so den Blick hat. Ja, eine Sicherheitslücke ist ja meistens was Fatales, insbesondere wenn man so die Presse verfolgt oder die Fachpresse, sind Sicherheitslücken ja entstehen zu irgendeinem Zeitpunkt, dann fallen sie irgendwann auf und dann sind sie erstmal da.
Genau.
Und dann sollte man ja eigentlich meinen, bei allen Leuten gehen die Alarmglocken an. Ist aber nicht so.
Nein, das ist, wenn man sich da nicht selber auf dem Laufenden hält, dann kriegt man das meistens nur mit, wenn das wirklich irgendwelche ganz gravierenden Geschichten sind, die es dann wirklich mal bis in die Nachrichten schaffen. Ansonsten ist es wirklich oft so, dass Sicherheitslücken so still und leise geschlossen werden mit einem der nächsten Updates und nur wenn man sich dann wirklich mal diese Release Notes anschaut, was ist denn in einem Update verändert worden, dann kann man dann da lesen, ja, wir haben die und die Schwachstelle gestopft und das und das verbessert, aber wenn man sich dann nicht mit auseinandersetzt, kriegt man das meiste davon tatsächlich gar nicht mit.
Ja.
Und schlimmstenfalls kriegt man auch nicht mal mit, dass ein Update da ist.
Also ich glaube, ich kann mir jetzt den Verweis ersparen, auf bestimmte Folgen zu verweisen oder hinzuweisen, denn wir haben schon häufig bemerkt, dass es sinnvoll ist, zeitnah Patche einzuspielen. Bei Microsoft ist das ziemlich einfach, weil da ist es mittlerweile gang und gäbe und auch angekommen im Mainstream, dass die sehr regelmäßig bereitgestellt werden. Das ist natürlich bei anderen Sachen jetzt nicht unbedingt der Fall.
Ne? Es ist bei Microsoft vor allem einfach, weil Windows einen ja mit der Nase draufschubst, dass da ein neues Update ist und man quasi ja genötigt wird, das zu installieren. Und in vielen Bereichen, und da kommen wir so ein bisschen auf den Punkt, wo wir heute das Scheinwerferlicht mal draufhalten wollen, da ist es leider nicht so, dass man irgendwo eine Information aktiv bekommt, dass da eine Aktualisierung da ist, die man installieren kann. Da muss man sich dann schon wirklich selber mit befassen und das ist in vielen Bereichen halt auch nicht immer ganz einfach.
Ja, das stimmt. Also klar, wenn man den Laptop startet oder was auch immer, das ist ja die Arbeitsoberfläche, heißt, da guckt man jeden Tag drauf und deshalb poppt dann schon mal was auf. Das kann man natürlich dann ignorieren, aber jedenfalls ist es recht schwer, über einen längeren Zeitraum keine Updates zu installieren. Sollte man natürlich trotzdem am besten zeitnah tun. Jetzt haben wir mal hier einfach so ein paar Beispiele uns rausgesucht aus der letzten Zeit. Ein aktuelles wäre Lexmark hat Druckerhersteller, hat in seinen Systemen eine Lücke festgestellt, ermöglicht die Ausführung von Schadsoftware.
Ja.
Dann gab es noch zwei ältere Fälle aus Oktober
aus dem letzten Jahr,
und
genau.
Mai. Das war einmal ein Access Point von Aruba und ein Router.
Naja, nicht nur ein Router, da waren mehrere Hersteller betroffen, weil die quasi das gleiche Modul genutzt haben. Das ist so ein bisschen, erinnert einen das an diese Log4j-Geschichte, diese Java-Lücke, die es da vor einiger Zeit gab.
Haben wir auch eine Folge zu gemacht.
Wo es dann quasi ein Standard-Programmmodul gibt, was frei zugänglich nutzbar ist für die Hersteller und das wird dann natürlich auch gerne genommen und eingesetzt. Und in dem Fall ging es dann speziell um die Namensauflösung. Das heißt, wenn ich jetzt www.google.de eingebe, dann kriege ich ja eine Adresse zurück, wo ich mich hinverbinden soll. Und dieses Modul, was diese Auflösung auf dem Router übernimmt, konnte manipuliert werden und man konnte dann entsprechend umgeleitet werden auf eine gefälschte Webseite, um dort zum Beispiel Anmeldeinformationen abzugreifen.
Ja, also im Prinzip letztlich eine ja, nicht alltägliche Phishing-Methode, kann man so
sagen. Ja, genau.
Okay. Ja, also letztlich diese Sicherheitslücken ermöglichen meistens unbefugten Dinge in deinem Netzwerk auszuführen.
Richtig. Ne? Ja. Gerade jetzt auch bei Lexmark Schadcode klingt jetzt im ersten Moment, ja gut, dann stürzt der Drucker ab, aber das kann natürlich auch noch weiterreichen, weil wenn ich Schadcode ausführen kann, kann ich natürlich auch mir Möglichkeiten schaffen, die Kontrolle über das Gerät zu bekommen und eventuell dann von dem Gerät aus in das Netzwerk weiterzugehen, ne, und zu gucken, was kann ich denn noch alles erreichen. Und das ist dann halt die größere Gefahr.
Okay. Ja, jetzt haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich hier ein bisschen Angst gemacht und alle ziehen los und versuchen jetzt mal zu Hause, ja, ihren Vorwerkstaubsauger, der sich mit dem Internet verbindet, abzudaten. Ja. Was? Das
Babyfon.
Das Babyfon. Wie heißt nochmal das Kochgerät da?
Das ist,
Für 1111 Euro, wir sind so schlecht. Der Thermomix. Okay. Der kann sich, glaube ich, auch
mit. Danke an die Regie.
Der kann sich, glaube ich, auch mit dem Internet verbinden. Ja, jetzt haben wir die also aufgeschreckt. Gut, das kann man jetzt natürlich dann einmal machen. Aber was kann ich denn für Vorkehrungen insgesamt treffen, um mich vor sowas zu schützen? Also was habe ich für Möglichkeiten?
Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt das kleinere, ich sag mal, private Umfeld sieht, dann muss ich natürlich schon gucken, da hilft mir ja keiner bei im privaten Umfeld. Da muss ich mich selber drum kümmern. Das heißt, optimalerweise habe ich irgendwo mal mir eine Liste gemacht, was habe ich überhaupt für Geräte im Netz, und gehe dann halt, ich sag mal, zumindest mal so einmal im Jahr die Hersteller mal durch auf den Webseiten und guck mal, ob die irgendwelche Updates bereitstellen.
Kleiner privater Trick von mir. Wenn ich Leute zum Geburtstag einlade, die ITler lasse ich immer eine Stunde vorher kommen und sage, ach, wenn ihr schon mal da seid, dann könntet ihr ja mal. Ne?
Genau. Gut zu wissen, ich komme dann später.
Alles klar.
ja, wie gesagt, also dass man einmal wirklich weiß, welche Geräte habe ich, und dann tatsächlich die Hersteller-Webseiten regelmäßig mal kontrolliert, um zu gucken, gibt es Updates. Weil nicht jedes Gerät bietet von sich aus das Update an.
Zugegebenermaßen, also ich weiß, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer echt hochinteressante Menschen sind, aber wahrscheinlich seid ihr für Cyberkriminelle jetzt in der Regel nicht so das lohnende Angriffsziel. Deshalb ist es, ja, es ist schwieriger für euch, das im Blick zu behalten, aber ihr seid wahrscheinlich auch nicht so das Angriffsziel Nummer eins. So, aber jetzt sind wir direkt schon beim Unternehmen.
Ja, beim Unternehmen. Kurzer Schwenk. Also ganz ehrlich, wenn ich 20.000 Privatleute hacke und mir deren PayPal-Zugangsdaten greife, kann ich mir da auch ein bisschen Kohle holen.
Ja, hast du recht.
Ja, aber im Unternehmensbereich ist es natürlich nochmal ein bisschen sensibler. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass Unternehmen ja durchaus auch mal Informationen haben, die sie nicht gerne nach draußen geben möchten. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, du hattest es mal ganz treffend gesagt, weil es euch einfach nichts angeht. Ne? Genau. Ja. Im Unternehmensumfeld habe ich die Möglichkeit, mehr zu machen. Ist natürlich alles mit einem gewissen Aufwand und teilweise auch mit einer gewissen Investition verbunden. Mhm. Ich kann natürlich zum einen mein Netzwerk durch den Einsatz einer Firewall auch innerhalb des Unternehmens so weit abriegeln, dass die Geräte, die ich dort habe, wirklich nur das dürfen, was sie unbedingt müssen.
Ist ja tatsächlich in der echten Welt auch so. Nicht jeder Mitarbeiter darf das, was die Vorgesetzte darf. Ne?
Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal ein Beispiel raus. Ich habe ein Türschließsystem, was ich über einen PC steuern kann, wo ich dann zum Beispiel diese schönen Schlüsselanhänger habe, um Türen aufzumachen. Sowas gibt es ja häufiger in Unternehmen. Und das System, was diese Anlage steuert, braucht ja in der Regel keine große Verbindung zum Internet. Das heißt, da kann ich natürlich dafür sorgen, dass der Server oder das Gerät, was diese ganze Anlage steuert, nur das im Netzwerk darf, was es wirklich braucht. Das wäre zum Beispiel, okay, ich darf mir eine Zeit aus dem Internet holen, damit ich weiß, wie spät es ist. Und dann kann ich ganz genau einstellen im Gerät, von wo hole ich mir die Zeit, und auf der Firewall sage ich dann, das Gerät darf sich auch nur von da und nur über das Protokoll, was für den Zeitabruf nötig ist, die Information holen. Und so kann ich das natürlich härten, das ganze System, und eine höhere Sicherheit schaffen.
Okay. Ja, okay. Und was ist Thema Netzwerksegmentierung?
Das wäre dann noch ein Schritt weiter, wenn ich sage, ich baue mir verschiedene Räume in meinem Netzwerk. So kann man sich es vielleicht ganz gut vorstellen. dass ich sage, ich habe jetzt nicht ein großes Großraumbüro, wo all meine Geräte drin sind, sondern ich mache wirklich so Einzelbüros und sperre dann die Geräte, die irgendwie arttypisch zusammenhängen, alle in ein Büro. Und das ist dann das VLAN, ein virtuelles Netzwerk. Netzwerk wird ja verbunden über eine Switch. Das heißt, die Geräte sprechen über einen sogenannten Switch miteinander und der tauscht die ganzen Informationen aus. Und auf diesem Switch, wenn der VLAN unterstützt, habe ich die Möglichkeit zu sagen, du bist nicht nur eine Switch, sondern du bist ganz viele kleine Switche und kann dann steuern, welche Geräte dürfen denn überhaupt miteinander sprechen und welche nicht.
Das heißt, wenn der PC mit dem Drucker sprechen will, läuft der Datenstrom einmal über die Firewall. Heißt also, selbst wenn es auf einem dieser Geräte eine Sicherheitslücke gibt und es da Schadsoftware gibt,
genau,
kann der Datenstrom zumindest nur passieren, wenn er eine Kontrolle durchläuft.
Genau, also wir machen es tatsächlich noch eine Stufe härter. Wir haben in der Regel ja einen Server im Netzwerk, auf dem wir die Drucker alle installieren und dann für die ganzen Endgeräte bereitstellen. Und die Drucker selber sind für die PCs draußen gar nicht erreichbar, sondern nur der Server kann diese Drucker ansprechen. Mhm. Und auch nur in diese Richtung. Das heißt, der Server kann Druckaufträge zum Drucker schicken, aber der Drucker selber kann den Server nicht erreichen.
Okay.
Ja, und dann hat man darüber eine ganz gute Absicherung eigentlich von seinem Netzwerk.
Also, grob gesagt, man steuert, man das, was im Netzwerk ist, macht man nicht einfach, jeder darf mit jedem, sondern auch da gibt es Regeln und diese Regeln stellt man sicher durch Firewall-Regeln.
Genau.
Okay. Ja, gut. Also das wäre jetzt ein Sicherheitsmechanismus. Gut, dann klar, der Antivirenscanner, das ist klar.
Virenschutz ist das Fundament von allem im Prinzip, was Sicherheitstechnik betrifft.
Lässt sich natürlich jetzt nicht unbedingt auf einem Drucker installieren, genau, aber auf den anderen Geräten sollte natürlich dann ein Produkt sein, das auch sehr zeitnah aktualisiert wird und auch die Schadsoftware anhand des Verhaltens und nicht nur anhand der Signatur erkennt. Genau. So, dann noch eine Möglichkeit.
Was Schwachstellenanalyse.
Okay.
Also es gibt verschiedene Varianten der Schwachstellenanalyse. Einmal eine, die quasi unter Windows mitläuft, die einfach checkt, was habe ich für Software drauf und so weiter und so fort, die Konfiguration von Windows prüft. Ein anderer Punkt wäre halt, dass ich ein Gerät im Netzwerk habe, was mein Netzwerk kontinuierlich abscannt und die Geräte, die es im Netzwerk findet, auf Schwachstellen überprüft. Und manchmal ist es ja auch so, es gibt eine Schwachstelle, die ist bekannt, aber es gibt jetzt noch kein Update, was ich installieren kann, aber der Hersteller hat gesagt, hör mal, du musst da und da eine Einstellung ändern, dann bist du safe. Und so eine Schwachstellenanalyse, die dann das Gerät findet und erkennt, okay, das ist dann noch aktiv, diese Schwachstelle, da gibt es dann in der Regel in dem System auch Informationen, was kann ich dagegen tun.
Okay. Ja gut, das ist schon umfangreich. Gut, genau. Also man hat jetzt, also aber auch anhand deiner Darstellung wird jetzt ja schon ziemlich klar, das kann einem keine hundertprozentige Sicherheit geben. Nee. Du kannst nur versuchen, das Problem einzudämmen.
Richtig.
Und es dem Angreifer immer so schwer wie möglich zu machen.
Das ist das Katz-und-Maus-Spiel dabei, die ganze Zeit, genau.
Ja, aber es gab ja letztens, da hatten wir in einer der letzten Folgen auch darauf hingewiesen, die VMware-Schwachstelle war lange bekannt und wurde dann zum Zeitpunkt X ausgenutzt. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, selber schuld, ist klar, aber es ist natürlich für die Unternehmen, es ist natürlich schlimm. Es wäre vermeidbar gewesen, aber jetzt ist es passiert.
Genau.
Gut, wie kommen eigentlich diese Schwachstellen immer so ans Licht?
Das sind Hackergruppen, die dann entweder die, wenn es schlecht läuft, sind das bösartige Hackergruppen, die das direkt ausnutzen wollen. Und dann fällt es leider erst auf, wenn schon Schaden entsteht. Und wenn es gut läuft, es gibt eine Gruppierung, die nennt sich zum Beispiel Hacker One. Also es gibt sicherlich mehrere Gruppierungen, aber die eine ist mir jetzt gerade so im Sinn. Das sind, die bezeichnen sich als ethische Hacker. Das heißt, die hacken nicht, um damit Geld zu verdienen oder um Schaden anzurichten, sondern die haben da Spaß dran und versuchen, Schwachstellen aufzudecken. Ja. Und wenn die was finden, dann gehen die halt nicht ins Darknet und verkaufen das, was sie rausgefunden haben, sondern die gehen an den Hersteller und sagen, hör mal, lieber Hersteller, wir haben da was gefunden, kümmere dich drum.
Ich habe übrigens letztens, das fällt mir gerade spontan ein, von so einem Fall gehört, wo ein Unternehmer von einem, so, ich vermute mal, es war jetzt ein gutartiger Hacker, der bei denen so eine Schwachstelle rausgefunden hat und die darauf hingewiesen hat, denen gezeigt hat, wie sie es lösen können und hat dann gesagt, was ist ihnen denn jetzt die die Lösung des Problems wird. Und der Unternehmer hat das dann leider so ein bisschen als Erpressung empfunden. Ja. Aber eigentlich ist es ja nur fair, dass diese Leistung dann auch irgendwie vergütet wird. Ne? Klar, der hat jetzt keine Forderung in dem Sinne erhoben, ja. Aber vielleicht kann man da mal drüber nachdenken, ob man den Leuten dann auch da entsprechend dann, weil das macht ja auch Arbeit und eigentlich hat man euch damit einen Gefallen getan. Der Schaden wäre wahrscheinlich um ein Vielfaches höher gewesen. Sei es drum, ist mir nur gerade so eingefallen. Ja. Ja, gut. Also, das sind alles so die Sachen, die wir euch auch anbieten können hier, die natürlich nicht abschließend das Problem lösen. Eine weitere Sache, das könnten wir natürlich euch gerne vermitteln, wäre ein sogenannter Penetration-Test, also kurz Pen-Test genannt.
Ja.
Da gehen dann, kannst du es kurz erklären?
Ja, also Pen-Test ist im Prinzip das, was halt diese ethischen Hacker machen. Man beauftragt quasi ein Unternehmen, versuch mich mal zu hacken. Und das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und verschiedenen Härtegraden. Und man kann dann von einem einfachen Scan übers Internet, wo die einfach mal schauen, kommt man bei euch von außen irgendwo drauf, bis hin zu, wir lassen bei euch auf dem Parkplatz mal ein paar USB-Sticks fallen und gucken mal, wie gut eure Mitarbeiter trainiert sind, ob die dann nicht mal so ein Ding aufheben und in den PC stecken im Büro. Bis hin zu, unterschreiben sie uns bitte, dass wenn wir versuchen, sie zu hacken, wir keine Haftung übernehmen für Schäden, die dabei entstehen, wenn ihre Systeme crashen.
Ja. Jedenfalls gehen da wirklich dann, also das ist natürlich dann auch, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind natürlich noch von einer viel höheren Qualität als eine Schwachstellenanalyse sie bringen kann. Trotzdem ist eine Schwachstellenanalyse sicherlich ein sinnvolles Tool, einfach um die Sachen, die leicht abzufrühstücken sind, einfach selber zu schließen. Und damit hat man auf jeden Fall schon einiges für seine Sicherheit getan. Pentest kann auch gerne schon mal fünfstellig kosten.
Ja.
Das muss man dann wissen.
Wenn man vorher fleißig war und gescannt und gepatcht und gemacht hat und sein Netzwerk sauber hat und macht dann noch den Pentest, dann ist der Report, den man dann kriegt, vielleicht keine 30 Seiten, sondern vielleicht nur noch 5 Seiten lang.
Gut. Ja, gut. Es ist ein Prozess, wie gesagt, sich alle 5 Jahre nur darüber Gedanken zu machen, ist auf jeden Fall zu wenig. Und Dirk und unser Team können euch da gerne Anregungen geben. Wenn ihr einen Pentest haben möchtet, vermitteln wir euch da gerne einen Kontakt. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, nehmt das Thema bitte weiter ernst. Gerade was im Moment so abgeht an Sicherheitslücken, schafft es ja wirklich auch in prominente Nachrichten. Ist wirklich ein heikles Thema und bleibt da am Ball. Ja, wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge interessant ist, und es hat euch hoffentlich gefallen, dann schickt ihr dem doch einfach mal über den Teilen-Button bei Spotify oder wie auch immer. Empfehlt uns weiter, würden wir uns sehr drüber freuen. Wir würden uns auch drüber freuen, wenn ihr unsere Folge mal liked und kommentiert. Denn wir machen das hier im Prinzip in unserer Freizeit, einfach auch, weil wir ein bisschen Spaß dran haben. Und wenn da auf dem Wege Feedback kommt, freuen wir uns. Wie gesagt, schickt die Folge gerne weiter. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen.
So machen wir das.
Dann bis bald und bleibt sauber.
Tschüss.
Ciao.